Es gibt keine andere Institution, die so mit Finnland in Verbindung gebracht wird wie sie. Die finnische Sauna. Der Inbegriff finnischen Lebensgefühls. Zu jeder Jahreszeit, bei jeder Gelegenheit und überall im ganzen Land. Mythen und Legenden ranken sich um sie, genauso wie auch eine ganze Reihe wahrer Geschichten. Wir betrachten das Thema finnische Sauna heute mal aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln, geben ein paar Tipps, unterhalten uns über die Unterschiede zwischen finnischer Sauna und Sauna in Deutschland und versuchen mal nachzuspüren, was hat das Ganze eigentlich mit dem finnischen Lebensgefühl zu tun und wie integriert man das am besten in eine Reise in den hohen Norden. Mein Name ist Klaus-Peter Kappist. Herzlich willkommen im Polarlichtexpress. Polarlichtexpress sind wir heute wieder unterwegs und das Thema heute lautet Sauna. Daniel, wo sitzt du denn gerade?
Ja, wie es passender kaum sein könnte, direkt vor der Sauna. Und zwar heute mal morgens, so wie es der Finne eigentlich gerne macht. Also als Urlauber lernt man das ja eigentlich wenig kennen, weil alle immer das gerne aus Mitteleuropa mitbringen, dass man so nachmittags, abends mal in die Sauna geht. Aber ganz traditionell ist eigentlich die Morgensauna, dass man sich in der Sauna wäscht und so seinen Tag beginnt. Und das habe ich heute mal gemacht, weil das Wetter draußen ist noch nicht ganz so schön. Es regnet noch ein bisschen. Also es könnte sein, dass ihr den ein oder anderen Tropfen immer mal zwischendurch hört.
Da werde ich ja sofort neidisch. Also bei uns hier ist irgendwie so ein schwüles Sommerwetter, dass man das Gefühl hat, die Sauna ist eigentlich gleich vor der Haustür. Naja, also das heißt, du wirst jetzt auch nicht ganz so viel Zeit haben heute, weil du gleich rein willst in die Sauna, ja?
Ja, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Also Zeit ist ja hier relativ und die Holzsauna, die hält auch schön warm. Also zwischendurch mal ein kleines Holzstück wieder rein, dann knistert es schön weiter und das kann man wirklich wunderbar in die Länge ziehen. Also man hat ja kein festes Ritual jetzt in dem Sinne, sondern man macht es, wie es einem gut tut.
Ja, warum fühlt sich eigentlich die finnische Sauna so anders an als die Sauna hier bei uns in Deutschland?
Ja, es hat vor allem bei den öffentlichen Saunen was damit zu tun, dass, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber oft ist es halt so, oder man sieht es, wenn die Leute reingehen, dass sie zuerst mal ihre Saunauhr anmachen und dass sie dann halt wirklich denken, sie müssen ihre 15 oder 20 Minuten dann machen. Draußen stehen ja auch noch die Sauna-Regeln, die sich dann jeder durchlesen kann, was er denn zu tun und zu lassen hat. Es ist in Finnland ein bisschen anders. Also jeder macht so, wie es einem gut tut und wenn einer nur gerne 2 Minuten reingeht, dann macht das 2 Minuten und wenn er es 20 Minuten aushält, dann ist auch in Ordnung.
Ja, das muss ich sagen. Also ich habe ja Sauna in Finnland erst kennengelernt hier. Also in der Zeit, als ich das erste Mal oben im Norden unterwegs war, da war Sauna in Deutschland, gab's, aber war jetzt nicht so das Thema schlechthin. Und als ich zum ersten Mal in Deutschland eine Sauna fotografiert habe, jetzt erst eine Sanduhr, was soll die denn hier? Also warum brauchen die Deutschen eine Sanduhr und die Finnen nicht?
Ich glaube, ein Finne hat ein bisschen die innere Uhr auch in sich und man wächst halt auch damit auf. Und in Deutschland ist es ja doch eher so, oder Mitteleuropa, dass viele sagen, du musst es erst lernen, das Saunieren. Ja, und sowas eigentlich total Natürliches zu lernen, ist ja auch schon irgendwo wieder verkehrt. Also man soll sich einfach in den Rhythmus mit reinbegeben und auf seinen Körper hören und immer das, was einem richtig gut tut, das soll man dann auch tun, also nicht nur bei der Sauna.
Ja, also so habe ich das nämlich tatsächlich auch kennengelernt. Deswegen habe ich die Sanduhr gar nicht verstanden. Ich habe das so kennengelernt, man sitzt da drin, solange es einem gut tut, solange man sich wohlfühlt, sitzt man halt in der Sauna, wenn man das Gefühl hat, nö, jetzt tut es mir nicht mehr gut, da geht man halt raus, kühlt sich ab. solange es einem gut tut, ist man draußen im Kühlen und Kalten, vielleicht mal sehr Kalten, wenn wir ja gleich noch drüber sprechen müssen. Und wenn man dann sagt, oh, jetzt ist aber kalt, jetzt will ich wieder ins Warme, geht man halt in die Sauna wieder rein und das Ganze macht man so oft, wie man möchte. Also diese, ich habe das Gefühl, das alles nach Uhr zu machen, ist ja auch so ein bisschen Lebensgefühl. In Deutschland muss immer alles genau getaktet sein, während in Finnland, insbesondere in Lappland, wo ich ja häufig bin, eben eine ganz andere Art von Zeitrhythmus stattfindet. Also vielleicht ein kleines Anekdötchen zum Thema Zeit. Also ich hatte mal, beim Rentierzüchter, samischen Rentierzüchter und hatte mit ihm ausgemacht, wir fahren dann zur großen Herde mit dem Motorschlitten und dann fragte ich ja, wann machen wir das denn? Da sagt er, wenn Zeit ist. Und das war klar, also an dem Tag nicht mehr, ob das nun morgen oder übermorgen passiert und zu welcher Tageszeit, das wurde nicht gesagt. Also ich habe irgendwann dann mal gesehen, mein Blick aus der Hütte raus, aber der ist jetzt gerade dabei, in den Anhänger vom Motorschlitten zu beladen, jetzt wird wohl Zeit sein. Und dann habe ich mich warm angezogen und es ging los. Also da braucht man oft überhaupt keine Uhr. Ich glaube, das ist wirklich so eine Grundeinstellung, also überhaupt die Wahrnehmung von Zeit ist, glaube ich, irgendwie eine andere, oder? Was würdest du sagen?
Ja, das habe ich ja selbst auch erlebt, wobei das sich ja ein bisschen auch ändert, weil sich auch die Lappländer selbst zumindest in den Touristenorten dann doch an die Touristen anpassen auch, weil sonst würde es ja komplett durcheinander gehen. Also vor allem, wenn du größere Gruppen dann auch mal hast, dann funktioniert es nicht mehr, wenn der eine kommt, mal dann und mal dann und irgendwo gibt es dann totales Durcheinander. Also von daher finde ich es ja so schön, dass wir dann auch gemeinsam wirklich Reisen machen, wo man das noch so dann durchführen können, wo wir uns auf die Leute einlassen können vor Ort und dass es eben nicht so ganz hundertprozentig genau getaktet ist, weil wir in kleinen Gruppen dann unterwegs sind und dann ist das gar nicht so das große Problem dabei. Aber es ist ja generell hier, glaube ich, alles ein bisschen anders gedacht, wie der Staat auch aufgebaut ist. Also es ist ja nicht nur die Sauna-Regeln. Regeln gibt es ja im Prinzip überall in Deutschland. Was ich hier ja auch wieder mitbekommen habe, die Angelscheine, da wird ja auch immer oft drüber gesprochen. Also jeder braucht irgendwo in Deutschland eine Angelerlaubnis, damit das auch wirklich kann und damit er eine Befähigung damit abgibt. Ja, hier in Deutschland, in Finnland, da kann man es einfach. Also man hat das von seinem Vater in aller Regel gelernt, war dann mal mit draußen und dann machst du es auch gerne. Und ja, das ist so ein gravierender Unterschied, was eben dieses Naturvölkchen hier in Finnland doch nochmal anders macht. Ist auch in der Sauna wieder ein ganz anderer Punkt. Weiß nicht, ob du es auch erlebt hast in Deutschland, dass du mal richtig zurechtgewiesen wurdest, wenn du ein Wörtchen mal von dir gegeben hast. Also hier ist das ja Teil der Kultur, dass man miteinander spricht und kommuniziert in der Sauna.
Ja, nee, das habe ich tatsächlich nicht erlebt, weil ich in Deutschland wirklich sehr selten in die Sauna gehe und wenn dann eigentlich nur zum Fotografieren, also gezielt, um Bilder zu machen, da muss ich dann ein paar Anweisungen geben. Nee, aber in Finnland, da hast du natürlich recht, da ist Sprechen in der Sauna was ganz anderes als in Deutschland. Da haben wir ja dann legendäre Geschichten gibt's da ja über den Präsidenten Urho Kekkonen, der interessanterweise, er war ja 25 Jahre Staatspräsident. Also ich glaube, eine Zeit lang stand er im Guinness Buch der Rekorde als der am längsten im Amt befindliche demokratisch gewählte Präsident oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob da inzwischen irgendeiner den Rekord geknackt hat, aber man sagt ja, er hätte mit Nikita Khrushchev ganz wichtige oder die allerwichtigsten Gespräche über die Eigenständigkeit Finnlands und die ganzen Handelsverträge und was da alles wichtig war nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hätte er alles in der Sauna mit Nikita Khrushchev besprochen. Stimmt das eigentlich? Und ist das auch nach wie vor so, dass die wichtigsten geschäftlichen und politischen Gespräche in Finnland in der Sauna geführt werden? Viel wichtiger als alles, was in irgendwelchen Konferenzräumen abgesprochen wird?
Also was das Geschichtliche anbelangt, das überlasse ich lieber dir. Ich glaube, da hast du viel mehr Ahnung davon, ob das auch jetzt wirklich so war. Ich kenne natürlich die Erzählungen auch davon, also von Urho Kekkonen, dass er da mit dem russischen Staatspräsidenten da wirklich einiges ja in der Sauna auch besprochen hat. Ich weiß es nur aus persönlichen Erlebnissen. Also wenn wir hier mit Freunden, Partnern zusammenkommen, also die Gespräche in der Sauna sind immer viel intensiver. Also nicht nur in, sondern auch davor. Wobei vor der Sauna heißt dann auch nicht wieder wie in Deutschland Ruheraum, wo man dann wieder ruhig sein soll, sondern man sitzt einfach gemeinsam davor und trinkt sein Bierchen. Und wenn man sich ausruhen möchte, dann geht man ins Bett. Also, da kann man schlafen. Dafür brauche ich nicht einen Ruheraum. Also das ist in Deutschland auch ganz lustig, wenn sie gerade bei den Saunawelten mehr Quadratmeter drauf verwenden auf die Ruheräume, wo einfach nur Liegen drin stehen. Also das würde hier in Finnland keinem einfallen. Aber manchmal, wenn die Gäste dann in Wellnesshotels sind, dann vermissen sie das doch ein bisschen, weil sie es einfach anders gewohnt sind und dann denken, das muss hier auch so sein. Aber deshalb haben wir immer so einen kleinen Finnland-Guide mit dabei für unsere Gäste, wo solche Sachen dann auch schon mit drinstehen, damit man einfach keine falsche Erwartung hat. Ich denke, wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung rangeht, dann erklärt sich auch für einen vieles von selbst.
Auf jeden Fall, ja. Also gerade dieser soziale Aspekt, das Zusammenkommen, das Sprechen, das ist ja eigentlich ganz wichtig. Also ich glaube, in Finnland ist die Sauna mal mindestens zu 50% ein soziales Phänomen und und natürlich ein praktisches. Also die Sauna ist ja in manchen Unterkünften, wenn man halt irgendwo in der Wildnis ist, die einzige Möglichkeit, sich zu waschen. Also insofern ist es praktisch und sozial und dieser Entspannungsaspekt ist natürlich eigentlich mehr so eine Nebenwirkung, habe ich so den Eindruck in Finnland. Natürlich unheimlich wichtig, aber in erster Linie ist es was anderes. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Gästen unterwegs bin, und die dann in eine finnische Sauna schicke, dann wundern die sich manchmal, dass die Tür nicht richtig dicht ist. Da ist dann ein großer Spalt, irgendwie 20 Zentimeter unter der Tür und wird alles nicht ganz so hermetisch abgeschlossen wie in Deutschland. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
Ja, das hat schon seinen guten Grund. Also die Frischluftzufuhr ist immens wichtig, um eben auch die Hitze erzeugen zu können überhaupt. Also das ist so eine Zirkulation, die in der Sauna selbst dann stattfindet. Also ich muss auch an zwei Ecken in der Sauna selbst praktisch auch noch ein Loch sozusagen haben, einmal oben, einmal unten, damit das wirklich ordentlich durchzirkulieren kann. Und Hitze, wie wir wissen, steigt ja nach oben. Also was soll da das Problem sein, wenn unten ein Loch in der Tür ist? Und das ist eigentlich Standard. Jeder, der in anderen Ländern eine Sauna eben einbaut, der macht das nicht so ganz richtig, wenn das wirklich hermetisch abriegeln würde. Also da hat man dann schnell mal auch eine ordentliche Schimmelwirkung drin oder so. Und am Ende erzeugt man gar nicht diese angenehme Hitze, die eine finnische Sauna eigentlich von sich gibt auch. Und ganz wichtig in der Kombination ist ja auch immer, dass man den Löylö erzeugt, also den finnischen Löylö. Das ist der Dampf. Wie ist das für dich eigentlich, wenn du wirklich Bilder von Saunen machen willst? Wie kannst du diesen Löylö dann eigentlich einfangen? Weil das ist ja für eine Kamera eigentlich schwierig. Das Auge kriegt sie noch einigermaßen hin, wird auch verschwommen, aber was macht eine Kamera damit denn?
Ja, da muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich das fotografiere und ja professionelle Ergebnisse abliefern muss, dann mache ich das ganz anders. Dann passiert das in der kalten Sauna und wir haben ein spezielles Gerät, mit dem man dann diesen Dampf generieren kann aus da ist eigentlich auch Wasser drin und noch ein paar andere Stoffe, die aber nicht gesundheitsschädlich sind. Dann generiert man Dampf und die Leute werden cremen sich vorher so ein bisschen mit Hautcreme ein und dann kommt ein bisschen Sprüh mit so einem leichten Wassersprüh wird dann der Schweiß drauf gesprüht und das geht fotografisch eigentlich besser. Natürlich kann man auch die Kamera in die Sauna mitnehmen, wenn man unbedingt möchte, aber da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Also zum einen sollte man, wenn wirklich die Sauna heiß ist, ist nicht die Temperatur das eigentliche Problem, sondern die Luftfeuchtigkeit. Die ist ein großes Problem. Und wenn Luftfeuchtigkeit in diesem Maße in ein Objektiv hineinkommt, also noch weniger in die Elektronik, mehr noch in das Objektiv, dann ist das sehr, sehr schwer, diese Feuchtigkeit hinterher wieder rauszukriegen. Das heißt, in einer heißen Sauna mit echtem Dampf, da würde ich tatsächlich nur eine Tauchkamera, also eine wirklich wasserdichte Unterwasserkamera einsetzen wollen und die muss dann beim Aufwärmen der Sauna schon mit drin sein. Also wenn ich sage, ich will wirklich in der Sauna fotografieren, dann nehme ich eine Unterwasser, eine Tauchkamera und lege die in die kalte Sauna rein und lasse sie dann mit der ganzen Architektur der Sauna langsam warm werden. Dann funktioniert's. Aber eine normale Kamera, gerade auch eine mit Wechselobjektiven, in die Sauna reinbringen, das kann ich nicht empfehlen. Das wäre also für die Technik ziemlich tödlich.
Also die kalte Außenluft ist da gar nicht so kritisch für das Gerät, sondern vor allem die Feuchtigkeit dann, die da reinziehen könnte praktisch, die du dann nicht mehr rauskriegst, ne, aus dem Objektiv praktisch.
Ganz genau. Also das ist anders als wenn wir im Winter unterwegs sind bei großen Minusgraden, da muss man ja mit der Außenluft überlegen, mit den Temperaturen, wenn es runtergeht. Das ist nicht das Problem, weil die Feuchtigkeit, ja, die ist bei der Kamera wirklich ein fundamentales Problem.
Ja, wenn es dann noch zu frieren anfängt im Winter, das wäre ja noch was. Aber das sind ja auch die schönsten Erlebnisse, wenn man da so von drinnen nach draußen wechselt auch. Also gerade im Winter hast du da auch tolle Erlebnisse gemacht. Also ich kann da ja auch gleich nochmal von zwei Begebenheiten erzählen, die ich in Lappland hatte. Aber Sauna und danach direkt in den Abend hinauszugehen, da kann schon mal was passieren, oder?
Ja, das sind natürlich spannende Momente. Also da denken natürlich jetzt viele Leute wahrscheinlich sofort erstmal, ui, Polarlicht. Ne? Da muss ich sagen, das habe ich noch nie erlebt. Aus der Sauna raus und dann Polarlicht sehen, das hat einen ganz einfachen Grund. Polarlicht kann man zwar nicht präzise vorhersagen, aber die Chance, ob Polarlicht kommt an dem Abend oder nicht, die ist schon halbwegs sichtbar. Und wenn eine kleine Chance besteht, dass Polarlicht da ist, dann gehe ich gar nicht erst in die Sauna rein, weil ich dann sehr in Hektik verfallen würde, wenn ich dann aus der Sauna rauskomme und Polarlicht sehe. Also deswegen ist das noch nie vorgekommen. Das sind andere Dinge, die da passieren und viele, viele witzige Dinge sind da also schon vorgekommen. Ich erinnere mich aber tatsächlich auch noch an meine allererste Begegnung mit Sauna überhaupt. Ich war tatsächlich in Deutschland nicht in der Sauna und habe die erst in Finnland kennengelernt. Und zwar eigentlich bei der ersten Reise, auf der ich tatsächlich etwas länger dann auch im Norden Finnlands geblieben bin. Da war ich in einem Wildnisquartier, da gab es keinen Strom, kein fließend Wasser. Und die Sauna war die einzige, es war Winter und draußen eben alles gefroren. Und die Sauna war der einzige Raum, in dem es Wasser in flüssiger Form gab. Das heißt, wenn man irgendwas waschen wollte unter sich selber oder was auch immer, die Sauna war der einzige Platz, wo es einen Ofen gab mit warmem Wasser. So, und dann mit flüssigem Wasser. Und da habe ich sofort gemerkt, hui, die Sauna, die ist in Finnland total zentral. Das war der Treffpunkt, da hat man miteinander gesprochen, da hat man besprochen, was man am nächsten Tag macht, man hat sich da gewaschen. Das war einfach eigentlich der Mittelpunkt des Geschehens. Und die Hütte, ja, da hat man gegessen, das war natürlich auch wichtig, und hat da geschlafen, aber 50% des Lebens fand in der Sauna statt. Also ja, also das war so meine erste ganz besondere Erlebnis mit Sauna. Und ja, da sind dann Gott sei Dank noch eine ganze Menge Tolle dazugekommen irgendwie.
Weißt du noch, was das für eine Art von Sauna war damals? Also wo du dieses erste Erlebnis hattest, war das eine ganz typische Holzsauna oder wirklich die traditionelle Rauchsauna sogar? Also die gibt es ja nur sehr, sehr selten, ne, dass man die antrifft oder das Vergnügen hat, dass man das, ja, Ausländer unter Anführungszeichen da auch mitmachen darf.
Ja, das war eine normale Holzsauna, also eine holzbeheizte normale Sauna. Aber da hast du natürlich jetzt ein ganz wichtiges Stichwort genannt, die Rauchsauna. Was ist denn das eigentlich? Kannst du das mal erklären? Das habe ich tatsächlich erst ein einziges Mal wirklich auch selber machen dürfen, in der Rauchsauna mitgehen. Was ganz Besonderes. Also was macht den besonderen Reiz der Rauchsauna aus?
Ja, die Rauchsauna ist schon mal viel aufwendiger, um sie überhaupt in Gang zu kriegen. Also es dauert etwa 6 bis 8 Stunden, je nach Größe, bis man die wirklich heiß bekommt. Also da gibt es richtige Saunameister, die dann den ganzen Tag über die Sauna befeuern, natürlich mit Holz. Und der Rauch bleibt erstmal in dem Raum drin, also deshalb heißt es auch Rauchsauna. Also die gesamte Sauna ist total verrußt und schwarz. Man geht da auch nicht mit Handtüchern rein, sondern nur mit Papiertüchern, was man ja in Finnland eigentlich ohnehin macht, dass man eher die Papiertücher verwendet, als jedes Mal ein ganz großes Handtuch damit zu verunreinigen. Da ist es eben auch so, alles total dunkel. Rauchsauna ist in der Regel auch oder öfter mal, dass man die gemischt benutzen kann, weil es einfach so dunkel ist, dass man eh nichts sehen kann. Und der sehr angenehme Effekt in der Rauchsauna ist, dass es gar nicht so heiß wird da drin. Also man hat da eigentlich so um die 60 Grad sogar nur. Dafür aber einen riesen Berg von Steinen. Also deshalb braucht es auch so lange, bis die überhaupt so heiß wird dann. Und über die Steine macht man unentwegt dann Wasserdampf, also Löhlü drüber oder entsteht dadurch. Das heißt, es ist nicht mit einer Dampfsauna im herkömmlichen Sinn zu vergleichen. Es ist einfach viel, viel angenehmer für alle, die sagen, alles was so 70, 80 oder noch mehr Grad hat, ist mir zu unangenehm. Ich habe lieber die Temperaturen bis 60, die können das dann wunderbar auch mitmachen. Und die Finnen selbst sagen ja, die richtige Rauchsauna reinigt der Körper und Geist. Also das ist so der Hintergrund, warum das auch so gerne gemacht wird. Und da es eben so zeitaufwendig ist, ist es eigentlich auch für Finnen immer eine Geschichte, die dann gemacht wird, wenn ein besonderer Anlass ist. Also gerade zu Weihnachten oder Silvester oder auch zum Johannusfest wird das schon gerne mit angeheizt oder wenn halt besondere Gäste auch kommen.
Ja, so habe ich das auch erlebt. Das ist also wirklich mal ein ganz besonderer Moment. Und man muss dann auch wirklich ordentlich Zeit mitbringen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Zum Fotografieren finde ich übrigens die Rauchsauna besonders klasse. Da ist es immer sehr einfach zu fotografieren, denn um halt wirklich diesen aufsteigenden Wasserdampf auch aufs Bild zu bekommen, braucht man ja möglichst einen dunklen Hintergrund und Gegenlicht. Weil wenn man einfach so drauf hält, sieht man eigentlich fast gar nichts. Also gerade wenn Licht von vorne kommt, dann ist der Dampf eigentlich weg. Und die Rauchsauna, weil alles total schwarz ist, da kann ich in jede Richtung fotografieren. Ich habe immer einen schönen dunklen Hintergrund, da brauche ich nur noch für ein bisschen Gegenlicht sorgen hinter dem Dampf und schon habe ich die perfekte Atmosphäre. Also das macht das unheimlich einfach, da zu arbeiten. Natürlich dann tatsächlich, wie gesagt, in der kalten Sauna, weil sonst meine Kamera irgendwie nicht so wirklich Lust hat, das umzusetzen. Ja, also die Rauchsauna speziell, die holzbeheizte Sauna ist ja, denke ich, fast so der Standard da in den modernen Häusern. Gibt es übrigens die elektrisch beheizte Sauna. Würdest du sagen, da ist ein Unterschied zwischen den in Ferienhäusern und Hotels eingebauten elektrischen Sauna und dieser holzbeheizten Nicht-Rauchsauna? Siehst du da noch einen Unterschied?
Ja, auf jeden Fall. Also die elektrische Sauna ist gefühlt schon trockener irgendwo auch und oftmals auch ein Ticken heißer, ja natürlich immer, je nachdem wie man es einstellt, aber gefühlt auch. Und ich persönlich finde eine Holzsauna immer viel, viel angenehmer und allein auch die Zeremonie davor, dass man es eben anheizt auch oder dass man sie immer wieder nachheizen muss, ist eine gewisse Aktivität damit verbunden und nicht einfach nur einmal auf den Knopf drücken und los geht's. Und wenn ich in der Sauna sitze und dann noch ein Feuer sehe, ist ja umso schöner dann auch noch und so ein bisschen knistern dabei. Eine elektrische Sauna hat einfach nur den praktischen Aspekt, wenn ich zum Essen gehe und die dann voreinstellen kann und sage, in 45 Minuten soll die fertig sein. Dafür ist es natürlich wunderbar geeignet und auch in den Hotelzimmern, wenn es da Saunen gibt, ist es auch praktischer, weil es ist ja nicht immer so, dass ich sofort eine Holzsauna dann auch in Gang bekomme. Manchmal ist irgendwo ein Tiefdruckgebiet oder so, dann kann man sich schon halbe Stunde mal erstmal anstrengen, dass man die überhaupt in Gang bekommt. Und wenn man da gar keine Vorkenntnisse hat, ich glaube, dann entwickelt sich auf einmal eine Rauchsauna ungewollterweise. Also das ist dann auch nicht so gut.
Ja, das stimmt. Das habe ich tatsächlich auch schon mal erlebt, dass mir jemand gesagt hat, komm, halt mal die Sauna an. Und da war das Tiefdruckgebiet und ich wusste nicht genau, was ich tue. Sagte, der Mensch, bist du bescheuert? So und so und so. Alles klar. Ja, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass die Menschen, die in Lappland wohnen, das Gefühl haben, wie können die da, diese Deutschen eigentlich überleben? Die haben die einfachsten Grundlagen des Lebens nicht gelernt und da gehört das Anheizen einer Holzsauna, glaube ich, auch dazu. Also wunderbare Geschichte. Zum Fotografieren habe ich jetzt gerade mal noch eine Frage, wie du das siehst. Also man hat natürlich, wenn man jetzt nicht wie ich ein Models da zur Verfügung hat und das gezielt geplant hat, wenn man so in der Sauna fotografieren will, muss man ja so ein bisschen darauf achten, dass man die Privatsphäre der Menschen da auch einhält. Und Wie ist denn das eigentlich in Finnland so mit, du hast eben gesagt, Handtücher nimmt man gar nicht mit, also so mit der Schamgrenze und dergleichen. Das ist ja auch, habe ich das Gefühl, ein bisschen anders in Finnland als bei uns in Deutschland.
Würde ich jetzt gar nicht mehr unbedingt sagen, dass die weniger schambehaftet wären in Finnland. Und ich würde es auch tunlichst unterlassen, da irgendwie Fotos zu machen, ohne das vorher anzukündigen. Aber ich denke mal, wenn man das vorher abspricht und mit den Leuten schon mal Kontakt hat, dann werden die bestimmt nichts dagegen haben, wenn du mal ein Foto machst, wenn die gerade auf dem Weg in den See hinein sind, zum Beispiel von hinten, ist ja auch eine schöne Aufnahme, und dann vielleicht noch ein Sprung ins kalte Wasser hinein, ins Meer oder in den See. Das ist schon ganz was Besonderes, das dann auch mal festzuhalten. Ansonsten Saunabilder von innen, wenn die wirklich gemacht werden müssen für Hotels, dann sind die natürlich immer bekleidet dann auch. Habe ich eigentlich kaum anders gesehen, und deshalb greifen wir da eigentlich auch in aller Regel auf Models zurück oder auf Leute, die das gerne machen, die man vorher daraufhin auch angesprochen hat. Hast du das denn selbst schon an verschiedenen Orten hier in Finnland gemacht? Also wirklich beauftragt, unter Anführungszeichen, so Fotografien, wo man auch die Sauna mit dabei hat dann?
Ja, also ich erinnere mich besonders gerne an Herankukkaro. Das ist ja ein ganzes Dorf, wo in jedem Haus nur eine riesen Sauna drin ist. Also ich glaube, alle Saunatypen, die man sich in Finnland vorstellen kann, sind da in einem kleinen Feriendorf drin. Das fand ich super. Und natürlich eigentlich überall dort, wenn ich einen Betrieb fotografiere, spielt die Sauna auch irgendwie eine Rolle. Kommt immer wieder vor. Wobei ich tatsächlich mehr Sauna in Deutschland fotografiere, weil die Leute dann sagen, ey, du kennst dich doch aus in Finnland, du weißt doch, wie Sauna wirklich geht. Und dann bekomme ich halt hier in Deutschland den Auftrag, in den Hotels die Saunen so zu fotografieren, dass sie aussehen, als ob sie in Finnland wären. Und diese ganze Atmosphäre, wobei ich manchmal in Deutschland das Gefühl habe, dass dieser Aufguss, die Aufguss Zeremonie, der wird ja in Deutschland richtig zelebriert, alles sehr kompliziert. Ich glaube, so ein finnischer Aufguss ist eigentlich viel weniger zeremoniell, aber dafür irgendwie besonders herzlich, oder wie kann man das sagen?
Ja, da fragt auch keiner nach einer Aufgusszeit oder ähnliches. Wenn dann einer mal während eines Aufguss reinkommt, dann wird er auch nicht gleich geköpft. Das ist das Einzige, was man macht, wenn man in einer öffentlichen Sauna ist und eben Leute dabei hat, die man nicht kennt, dann ist man so lieb und fragt schon mal, ob man aufgießen darf. Es ist ja nicht jeder dann so wirklich drauf, wie ein ganz harter Finne, dass er die ganze Zeit den Wasserdampf haben kann. Und deshalb lieber einmal zu viel gefragt. Aber wenn finnische Freunde unter sich sind, dann ist die Kelle die ganze Zeit in Bewegung im Endeffekt, und es kommt immer wieder neu das Wasser oben mit drauf. So automatisiert praktisch eine Dampfsauna hat man ja in Finnland auch. Das haben sie noch nicht allzu lange. Aber irgendjemand hat sich mal das ausgedacht, dass man da auch eine Eissauna machen könnte. Hast du das schon mal erleben dürfen? Hast du schon mal in einer Eissauna gesessen?
Nee, eine Eissauna habe ich noch nicht erlebt. Ich habe gehört, dass es das gibt. Eissauna und Zeltsauna, das sind ja so die Spezialitäten. Was ist das genau? Also ich bin hochgespannt, das mal zu erleben. Also kannst du Eissauna mal beschreiben?
Gerne. Eine Eissauna wird halt oft in Verbindung mit Eishotels dann auch gebaut. Also die nehmen da ja riesige Eisblöcke schon im Herbst heraus aus dem Fluss oder sobald irgendwo was gefroren ist. Oftmals werden die heutzutage sogar schon über den Sommer hinweg noch gefroren gehalten, damit man möglichst früh diese Eishotels dann erbauen kann wieder. Und genau aus diesen Eisblöcken werden auch die Eissaunen gebaut. Also es ist im Prinzip ein Gebäude aus Eis dann, also die werden übereinander geschachtelt, und das schmilzt natürlich dann über die Saison immer wieder ein bisschen weg dann auch. Also die Eissauna, da kommt man, gerade wenn sie neu gebaut wurde, immer stehend rein. Wenn es dann März ist, dann muss man sich schon ordentlich bücken, weil das einfach immer weiter dann runter schmilzt auch. Auch dadurch, dass man eben drinnen doch wirklich einen Saunaofen hat. Also es ist ein ganz normaler Saunaofen dann auch. Also man sitzt dann auf Eis dann, also auch wieder ja, hier tatsächlich mit einem Handtuch ist dann angenehmer, damit nicht der Po dann am Eis festfrieren kann. Und dann gießt man eben diesen Ofen immer wieder auf und man glaubt es kaum, es wird einem ordentlich warm, aber es ist schon ein Unterschied zu einer normalen finnischen Sauna. Also das hat wirklich dann so das Gefühl wie von einer richtigen Dampfsauna. Und meistens wird es dann auch in Kombination mit einer richtigen Sauna angeboten, damit ich nochmal richtig durcherhitzen kann dann praktisch. Aber es ist ein tolles Gefühl und gibt natürlich wahnsinnig tolle Bilder ab dann auch. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal die Möglichkeit, das in Rovaniemi live zu erleben. Gesehen habe ich schon mal öfter von außen.
Das kann ich ja mal auf die Agenda für den nächsten Winter setzen, dass wir da schauen, dass wir ein paar Bilder davon kriegen. Also das finde ich total spannend. Jetzt hast du gerade ja schon Eis angesprochen. Wir haben jetzt ja vor allem über das Heizen, das den warmen Teil der Sauna gesprochen, aber genauso wichtig ist ja das Abkühlen. Und da muss ich sagen, bei meinem allerersten Saunaerlebnis war ich da auch ziemlich platt. Da habe ich so gedacht, naja, zum Abkühlen, es war Winter, geht mal raus in den Schnee, wälzt sich da ein bisschen im Schnee. Nee, sagten die Gastgeber, nee, da geht ein Weg runter an den See und da ist ein Loch in die Eisdecke geschnitten und wir hatten irgendwie 40 Grad minus und da hieß es, jetzt gehst du bei 40 Grad minus mal unten im See baden. Und dachte ich, das ist aber irgendwie doch sehr speziell. Also wobei ich dann gemerkt habe, der Weg von der Sauna zum Eisloch, dass da wirklich in die Seedecke geschnitten war, der war so ja, 30, 40 Meter, würde ich sagen. Also war schon ein ordentliches Stück. Der war ungemütlich. Und da musste man auch irgendwie sehen, dass man Schuhe anzieht, sonst friert man am Boden fest. Und man sagte mir auch, am besten setzt du eine Mütze auf. Und ich sagte, das ist ja total klasse. Ich bin komplett nackt und habe eine Mütze auf. Aber ja, die hilft wirklich, dass man nicht ausgeht. Ein bisschen bescheuert, aber ja. Und dann taucht man da in dem Wasser unter und weißt du was? Das ist wärmer als die Luft. Ja klar, sonst wäre es ja gefroren. Das hat nur 0 Grad. Das heißt, das Wasser, in dem man da eintaucht bei 40 Grad minus Lufttemperatur, das ist 40 Grad wärmer als die umgebende der Luft. Und da hat man das Gefühl, ach ja, ist eigentlich wieder ganz angenehm. Und dann muss man natürlich, wenn man da rauskommt und relativ flott wieder zurück in die Sauna. Aber das war schon ein echtes Erlebnis. Was gibt's denn da sonst noch so an Abkühlungstechniken in Finnland? Das ist ja doch auch ein bisschen vielfältiger, will ich mal sagen, als bei uns in Deutschland.
Ja, an der Stelle wollte ich nur noch mal einen Tipp geben. Also Schuhe anziehen ist viel zu aufwendig, das dauert zu lange. Wollsocken, am besten viel zu große Wollsocken, wo du leicht reinschlüpfen kannst und mit denen dann über das Eis oder über den Schnee gehen. Das ist auch für die Rutschgefahr nochmal eine gute Absicherung. Also den Tipp hatte ich mal vor Ort auch bekommen und das mit der Mütze, ganz klar, das machen selbst die Eisschwimmerinnen. Die haben sonst dann auch nichts an, außer die Mütze auf. Da gibt es ja so Eisschwimm-Weltmeisterschaften, damit es bloß nicht auskühlt von oben. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Also das machen nicht nur die Finnen. Ich glaube, auch in Russland hat man früher die Mützen da nach der Sauna oder auch selbst während der Sauna aufgesetzt, weil es dann auf den Ohren nicht so weh tut, wenn man in der Hitze ist. Also so eine Saunamütze ist nicht verkehrt. Aber weil du fragst zum Abkühlen, natürlich, wenn kein Wasser in der Gegend ist und wenn man im Winter oben ist, einfach mal in Schnee wälzen, kann nicht verkehrt sein. Viele haben dann ja auch noch so ein kleines Pool, dann, wie man es in Deutschland auch kennt, zum Abkühlen. Das macht auch immer Spaß. Oder einfach mal ein bisschen länger auch dann draußen sitzen bleiben, ein kühles Bierchen trinken. Dann kühlt man auch zwischendurch ab und eine eiskalte Dusche kann es dann auch mal tun. Aber das Schönste ist es natürlich, wenn man direkt ins Wasser reinspringen kann und wenn das auch nicht allzu weit entfernt ist von der Sauna. Also das danach fragen die Finnland-Freunde dann schon immer, also wie weit ist es wirklich von der Sauna zum Wasser, weil sie genau wissen, das ist das Highlight für jeden, der so Ferienhausurlaub macht, nach der Sauna ins Wasser springen.
Ja, und das funktioniert ja zu jeder Jahreszeit. Im Winter muss man halt erst ein Loch sägen und sehen, dass man das Loch auch offen hält. Gerade wenn man seine eigene Hütte hat, muss man halt schon dann tagsüber darauf achten, dass man da das Loch offen hält. Da gibt es übrigens in Finnland so ein extra Ding, um Eislöcher offen zu halten. Das ist wie so ein riesen Eispickel, so ein langer Stab wie von einem Spaten. Und da ist unten aber eben einfach nur eine Spitze dran. Ganz wichtig, oben am Ende des Stabes ist eine kleine Handschlaufe. Die muss man immer um das Handgelenk drum machen. Weil ich glaube, es gibt nichts, was so in so hoher Stückzahl auf finnischen Seeböden unten im Boden rumliegt, wie diese Teile, wenn man das nämlich nicht befestigt an der Hand und dann pickelt und irgendwann rutscht einem das aus der Hand und schwupps ist es im See drin. Also das ist, glaube ich, so das, was am häufigsten passiert, wenn man ein Eisloch freihacken möchte. Also ganz, ganz wichtiges Gerät. Also und ja, also das Eisloch im Winter ist super, aber kaltes Wasser oder kühleres Wasser ist ja in Finnland immer verfügbar.
Ja, das habe ich hier jetzt an der Ostsee ja auch. Also wir haben jetzt ja nicht den super heißen Sommer in Finnland gehabt, wie es jetzt in Deutschland war. Also das Wasser geht eigentlich auch noch nicht über die 20 Grad drüber hinweg. Viele sagen, das ist mir dann ja noch viel zu kalt. Aber nach der Sauna, nee, da gibt es keine Entschuldigung. Da kann man auf jeden Fall dann toll schon ins Wasser gehen und schwimmen. Und der große Vorteil ist halt, wenn man hier, so wie wir an der Ostsee sind, wenn das Wasser nicht ganz so warm wird, dann hat man halt auch keine Algen drin. Das ist dann auch angenehm. Und der Körper gewöhnt sich auch hier wieder dran, wenn man es denn zulässt. Wenn ich denn von vornherein sage, nee, das entspricht nicht mehr meinen Gewohnheiten, ich brauche immer meine 30 Grad und wenn ich es gar nicht ausprobiere, dann kann es auch nichts werden. Aber wenn ich es mal zulasse und mal zumindest eine Woche so einen Ferienhausurlaub mache, nach ein paar Tagen ist man dann auf jeden Fall in seinem Element auch. Ja, von daher sind alle herzlich eingeladen, das auch mal zu erleben. Also ich sitze ja weiterhin draußen und das regnet gerade noch, aber heute Nachmittag kommt wieder richtig die Sonne durch dann und dann wird es richtig herrlich und ich muss auf jeden Fall dann auch nochmal einen Saunagang machen, weil wenn man schon die angemacht hat, dann für mich zumindest drei Saunagänge müssen schon sein.
Ja, das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit. Willst du rein in die Sauna gerade, ja?
Ja, das könnte ich auf jeden Fall jetzt mal zwischendrin einschieben, wenn du während der Zeit unsere Gäste ein bisschen unterhalten magst.
Ja, da kann ich jetzt gerade mal eine Geschichte erzählen, denn guten Saunagang wünsche ich dir, Daniel, und an die Gäste jetzt eine kleine Story. Daniel hat mich ja eben gefragt nach den Saunen, die ich so fotografiert habe, und da gibt's eine, also Hermann Kukado hatte ich ja schon genannt, aber es gibt noch ein anderes Ding, was unglaublich viele tolle Fotos gegeben hat. Das ist oben in an der Nordgrenze Finnlands in Heppa. Da gibt es einen Freund von mir, der Samuli Näkkälä. Und der ist samischer Rentierzüchter und ein ganz großer Sauna-Fan. Und der muss als Rentierzüchter, als Rentierhirte natürlich auch immer wieder mehrere Tage mit der Herde oben in der baumlosen Tundra unterwegs sein. Und das bedeutet, weit ab von der Hütte und weit ab von der Sauna. Und das hat ihn total genervt, dass er eben keine Sauna zur Verfügung hat in dieser Zeit, wenn er als Rentierhirte da mit der Herde in der Wildnis unterwegs ist. Also hat er sich eine kleine Sauna gebaut mit Kufen drunter, die er als Anhänger hinter seinem Motorschlitten herziehen kann. Und das ist eine tolle Sache. Und eines Abends saßen wir dann mal vor dieser Sauna und da das eine oder andere Getränk. Da müssen wir, wenn Daniel gleich zurückkommt, muss mal gucken, was er dann trinkt, was er mitbringt. Also die Getränke in der Sauna sind ja auch wichtig. Jedenfalls hatten wir da Koskenkorva. Das ist finnische Variante von Wodka und haben uns gut mit diesem Koskenkorva beschäftigt und so langsam kommen dann gute Ideen auf. Das ist eigentlich so die kreativste Phase, die ich in Finnland erlebt habe. Nach der Sauna mit den richtigen Getränken, da fallen einem tolle Sachen ein und da haben wir gesagt, Mensch, aus dieser Sauna auf Kufen, da machen wir jetzt ein touristisches Projekt, ein touristisches Produkt, das man buchen kann. Und ich glaube, das funktioniert doch nach wie vor. Also manchen Winter jedenfalls funktioniert es in Hetta bei Samuli Näkkälä. Da kann man das buchen, mit der Sauna über den See zu fahren. Und das geht dann so, die Sauna wird also angeheizt. Dann kommen die Gäste, setzen sich hinten in diese Anhängersauna rein. Dann fährt er mit dem Motorschlitten über den See. Und immer wenn die Gäste sich wieder ein bisschen abkühlen wollen, hält er an. Und es gibt eine andere Art der Abkühlungstechnik. Dann. Da gibt es an einer Stelle ein Stück offenes Wasser, da kann man also tatsächlich auch in einem natürlichen Eisloch baden. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich irgendwo im Wald dann unter einen Baum zu stellen und dann wird die kleine Kiefer oder sowas ordentlich geschüttelt und wutz, kommt dann von oben die Schneedusche runter oder an einer anderen Stelle mitten auf dem See. Da steht man dann im Wind und wälzt sich da im Schnee und dergleichen mehr. Also so oft wie man möchte, kann man dann anhalten, aussteigen und das Abkühlen wieder an einer anderen Stelle sehen. Und natürlich gibt's Fenster auch in der Sauna. Man sieht also, dass man da unterwegs ist. Und das muss man sich jetzt vorstellen in einer wunderschönen Abenddämmerung dann. Also das besondere Licht der Polarnacht, also Sonne, die steht tief unter dem Horizont, beleuchtet aber vielleicht gerade noch so die Unterkanten der Wolken. Ein tiefes Königsblau in der Landschaft. Überall sieht alles sehr kalt aus. Und dann das warme Licht aus dieser sich bewegenden Sauna heraus. Und immer wieder eine andere Möglichkeit, sich abzukühlen. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Da kann ich jeden wirklich nur herzlich einladen, das zu machen und auf diese Weise mal Sauna kennenzulernen, weil das hat eben wirklich auch diesen Event-Charakter. Ja, also das würde ich sagen, ist eines der Dinge, die mir am meisten Spaß gemacht haben, zu fotografieren zum Thema Sauna. Aber ich sehe, Daniel kommt wieder raus. Also jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt an Getränken mitbringt. Wie war der Aufguss? Wie fühlt sich das Ganze an?
Oh, herrlich, einfach traumhaft. Also es braucht nicht lange, aber wenn man einfach kurz in der Sauna zwischendurch ist, man muss sich ja nicht immer hinlegen und warten, bis die Hitze dann kommt. Dreimal eine ordentliche Kelle drauf und dann schwitzt man schon wieder ganz schön. Und ja, nachdem ich ja vorher mir noch nichts genehmigt habe heute, ich glaube, ein Bierchen darf es jetzt schon mal sein auch. Ach, ja.
Das Geräusch ist ja schon gut. In Finnland ist es immer Dosenbier, klar. Also der Saunabier ist immer ein Dosenbier, ganz klar. Genieß das. Dazu habe ich tatsächlich auch noch eine kleine Geschichte. Während du dich entspannst, kann ich zu dem Dosenbier vielleicht auch noch was erzählen. Denn da habe ich auch mal was Besonderes erlebt. Und zwar, das war mit meinem Freund Jari. Ich bin ja, das ist ja einer meiner besten Freunde, der als Schamane dort oben bei den an der Grenze zwischen Sami-Kultur und Lappländer-Kultur ist. Und oft war ich ja viele Wochen dort oben mit verschiedenen Gruppen und Jari hatte eben auch so seine Gruppe. Wir mussten uns mal irgendwann, waren dann vorbei, Saison war vorbei und haben gesagt, so, wir machen jetzt mal ein gemütliches Wochenende, fahren in Jaris Yachthütte. Die liegt gut 30 Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt, mitten im Wald, kein Strom, kein fließend Wasser, Sauna. Der See ist aber auch irgendwie so, ja, fast 50 Meter von der Hütte entfernt. Die liegt hinter Bäumen, man sieht sie vom See aus nicht. Wir hatten einen tollen Saunaabend und dann irgendwann gab es genau das Geräusch, was du gerade gemacht hast, das Knack, das Öffnen der Dose. Und dann haben wir gesagt, ach ja, wir sind jetzt so gut durchgewärmt, es war 25 Grad minus ungefähr. Wir sagten, egal, wir setzen uns jetzt mal draußen ganz gemütlich hin und trinken uns ein Bier. Und da gehen wir, ach was, wir gehen runter an den See, da gab es kein Eisloch, weil das hatten wir einfach nicht freigehackt. Aber wir haben uns einfach da auf so einen verschneiten Baumstamm gesetzt und ein Bierchen getrunken. Und in dem Augenblick kam eine Hundeschlitten-Safari vorbei mit Touristen. Die sind fast vom Schlitten gefallen. Wir haben die dann lustig zugewinkt, haben denen zugeprostet und haben uns gewundert, dass die also wirklich fast in Ohnmacht gefallen sind. Und dann haben wir gedacht, ja, was haben die jetzt gesehen? Also sie wissen, sie sind 30 Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt. Sie sehen weit und breit kein Haus. Dann kommen sie an einem Baumstamm vorbei. Da sitzen zwei komplett nackte alte Kerle mit grauen Bärten mit einer Dose Bier in der Hand und prosten ihnen zu. Und das Ganze bei 25 Grad minus. Dass die gedacht haben, sie haben eine Erscheinung, kann ich im Nachhinein verstehen. Uns hat's gewundert damals.
Sind die nicht auf die Idee gekommen? Auch den Zweien, denen muss man ja helfen oder so. Aber die haben sich dann doch nicht rangetraut. Wahrscheinlich, weil der ganz glücklich und zufrieden da aussah.
Genau. Nee, auf die Helfidee. Wir haben denn jetzt so gepostet. Hallo. Das kann jetzt nicht wahr sein. Die haben, glaube ich, wirklich gedacht, sie haben eine Erscheinung, dass 25 Grad minus zwei alte, nackte Kerle, die da im Wald im Schnee sitzen. Das, ja, okay.
Aber halt. Wenn du ja vorhin gemeint hattest, du hattest noch nie so das Erlebnis mit Sauna und Polarlicht, weil du dich eben drauf konzentrierst dann wirklich, können die erscheinen oder können die nicht erscheinen. Also ich muss ja sagen, ich sehe zwar auch gerne Polarlichter, aber ich stimme jetzt nicht meinen Abend danach unbedingt ab. Das machen vielleicht die ein oder anderen Gäste dann auch oder das sollten sie, denke ich mal, auch so machen, weil es gibt ja noch viele tolle andere Erlebnisse drumherum, die man haben kann. Und eines davon war zum Beispiel, wie wir mit einer kleinen Gruppe in Isosjöte waren, wo wir eigentlich für den Abend nur ein schönes Abendessen in Nakota geplant hatten. Am offenen Feuer wurde uns da das Essen zubereitet. Jeder konnte auch selbst da sein Würstchen grillen. Man hat sich toll unterhalten und hat einen richtig schönen Abend da verbringen können. War kulinarisch echt ein Highlight, was man da manchmal gar nicht glaubt, wenn man da mitten in der Wildnis ist, was die Finnen da einem zaubern können. Und du sitzt die ganze Zeit eben drin und betrachtest das Feuer und hast das schon als Höhepunkt deines Abends eben abgeschrieben am Ende. Also das ist das für dich wirklich war, ein absolutes Highlight des Urlaubs. Und dann machst du eben die Holztür auf, guckst nur kurz raus und denkst dir, was ist das denn jetzt hier, ne? Und auf einmal komplett der ganze Himmel grün über einem und so unvorbereitet, wenn einen das trifft dann auch noch, dann finde ich das Erlebnis noch mal phänomenaler. Also wenn man schon vorher auf die App geguckt hat, ja, heute kommt sie auf jeden Fall und ich warte jetzt nur drauf, in welcher Minute dann das Nordlicht erscheint, so ungefähr. Also diese unerwarteten Momente, wo man dann Nordlichter sieht, finde ich noch mal beeindruckender. Und sowas ist mir nämlich nicht nur da in Isosjöte damals passiert, sondern auch in der Nähe von Hariniva war fast das Gleiche, nur in Kombination mit einer Sauna, wo man eben wirklich mal einen längeren Saunagang da zelebriert. Und wenn man vorher draußen war, war es noch so ein bisschen dämmerig, also noch nicht ganz dunkel. Und dann kommst du am Ende raus. Und auf einmal ist es wieder nicht ganz dunkel, aber nicht deshalb, weil noch ein klein wenig Sonne am Horizont ist, sondern weil eben die Nordlichter erscheinen. Und solche Momente, die wünsche ich allen, die nach Lappland reisen. Das ist was ganz, was Besonderes, was Polarlichtreisen wirklich ausmacht auch.
Ja, das sind da wirklich genau die magischen Momente eigentlich. Ja, da merkt man, wie wichtig auch die Sauna zum Erlebnis dazugehört. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da sich die Zeit mal zu nehmen und die Sauna zu genießen. Ja, ich denke, wir haben hoffentlich den Leuten jetzt ein bisschen Lust auf finnische Sauna gemacht. Müssen wir zu den Getränken noch was sagen? Also du hast jetzt dein Bier getrunken. Gibt's da sonst noch was an Getränken?
Das ist natürlich jedem selbst vorbehalten, was er denn gerne trinkt. Also manche möchten auch gerne einfach einen Tee dazu trinken, ist vielleicht auch sogar gesünder. Aber es kommt schon auch vor, dass der eine oder andere Schnaps dann auch mit dabei ist. Ganz hartgesottene trinken dann auch schon mal ein Schnäpschen in der Sauna selbst. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt so toll finde. Dann, was aber ein Finne zum Beispiel oder was ich noch nicht erlebt habe, dass sie wirklich mit Bier anfangen dann aufzugießen. Also das habe ich zwar in Deutschland schon erlebt, aber nee, das wäre Verschwendung, glaube ich, in Finnland einen Bieraufguss zu machen.
Also bei den Bierpreisen in Finnland käme, glaube ich, wirklich niemand auf die Idee, das Bier auf heiße Steine zu kippen. Das gehört schon in den Körper rein und nicht auf die Steine drauf.
Aber wir wollen ja die Vorurteile hier nicht größer machen, als sie schon sind. Also natürlich, die Finnen trinken auch gerne mal was, aber wie ich immer sage, der Konsum pro Nase ist eigentlich wesentlich niedriger als in Deutschland. Der Finne sagt sich nur, wenn schon, dann richtig, damit sich's auch auszahlt. Ne? Also nicht, nicht mal nur ein, zwei Bierchen am Abend.
Ja, genau. Also das ist doch eigentlich auch eine ganz interessante Einstellung. Ja, ich denke, wir haben das Thema Sauna jetzt von den verschiedensten Seiten beleuchtet. Wirst du gleich nochmal reingehen?
Ja, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der Regen früher aufhört, aber wie man jetzt das Plätschern so im Hintergrund hört, ist immer noch nichts absehbar, dass es aufhören wird. Von daher wird es ein ganz gemächlicher Tag und ich lasse das ganz geruhsam ausklingen und werde gleich nochmal meine Frau dazu rufen und dann gehen wir nochmal gemeinsam in die Sauna und dann natürlich auch noch ein bisschen im Meer schwimmen. Also wenn man ordentlich aufgeheizt ist, dann kann man auch ein paar Meter länger dann im Wasser bleiben, denke ich.
Ja, das kann ich mir richtig bildlich dann vorstellen, diese wunderschöne Atmosphäre in den Schären im Süden Finnlands. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich sage allen, die heute zugehört haben, vielen Dank fürs Interesse an der finnischen Sauna. Und wir haben auch, wie das sich für den Polarlicht-Express gehört, ja auch den Bogen zum Polarlicht geschlagen. Mein Name ist Klaus-Peter Kappes. Ich danke fürs Zuhören. Lieber Daniel, ich wünsche dir einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal.
Von mir alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.